Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück bei Equidemia Insights Pferdetraining Neu Denken. Mein Name ist Selina Skogam, ich bin die Gründerin von Equidemia und hier im Podcast dreht sich alles um das Thema Evidenz und Pferde und wie wir die zwei Sachen zusammendenken können, aber auch vor allem, was uns das für unser tägliches Training und für das tägliche Leben mit den Pferden noch so Gutes tut. Wir ein kleines bisschen mehr Evidenz in unseren Gedanken haben. Denn ich glaube ganz fest daran, dass uns oft der Zusammenhang fehlt, oft die Evidenz dahinter fehlt und dass wir uns deshalb in Details verlieren, gerne in Details verlieren als Pferdemenschen. Ich glaube, das Pferdleben, das Menschenleben kann so viel einfacher sein, wenn wir da ein bisschen Kontext reinbringen. Und das versuchen wir heute mit einem wirklich schwierigen Thema. Ich glaube, es gibt wenig andere Themen im Moment in der Pferdewelt, die so heiß diskutiert werden wie das Thema ECVM. Ist natürlich auch hochemotional aufgeladen. Und ich glaube, die Menschen, die davon betroffen sind, die einen ECVMler, einen diagnostizierten ECVMler zu Hause haben, ja, darüber brauchen wir eigentlich gar nicht reden, denn das ist wirklich ein sehr hochemotionales Thema. Ich habe auch einen im Hof stehen, wusste ich lange nicht. Habe ich erst jetzt spät in seinem Leben festgestellt, hat sich dann aber bei mir ziemlich schnell erklärt, warum einige Sachen so waren, wie sie waren in den letzten 20 Jahren. Und ich hätte mir gewünscht, ich hätte es vorher gewusst, denn dann hätte ich ihm sicherlich besser helfen. Ich wollte das Thema eigentlich gar nicht anfassen und schon mal gar nicht selber anfassen, sondern mir irgendeinen Podcast-Gast dazu einladen, der auf den Bereich spezialisiert ist. Als ich dann angefangen habe, in der Evidenz zu wühlen, denn ich dachte mir, naja, komm Leute, wenn wir jetzt hier über Hälse sprechen und über die Spinal Engine sprechen, dann müssen wir auch über Dysfunktionen sprechen. Und da gehört ECVM natürlich hinzu, dazu. Und ECVM ist ja mittlerweile schon viel mehr als ein anatomischer Befund geworden, ist fast schon ein kulturelles Thema und ein religiöses Thema geworden. Und für manche ist das eine Erklärung für alles und für andere ein völlig überwerteter Social-Media-Hype. Und irgendwo dazwischen stehen dann eben ziemlich viele Pferdebesitzerinnen, aber eben auch Tierärzte und Tierärztinnen und Forscher und Forscherinnen und alle versuchen eigentlich gemeinsam zu verstehen, was da eigentlich gerade los ist. Ich kriege immer wieder von einigen lieben Hörern ja auch Zuschriften zwischendurch, auch wenn wir nicht alles beantworten können. Das meiste davon lesen wir. Und jetzt habe ich gerade mal wieder einen großen Trend auf Facebook gesehen. Da wurde mal wieder ein alter Post rausgekramt und alte Studien rausgekramt und gesagt, naja, also so schlimm ist ECVM eigentlich gar nicht und richtig reiten reicht. Ja, das war für mich Anlass zu sagen, okay, wir packen das Thema doch mal an, auch wenn es ein heißes Eisen ist. Und der Anspruch hier heute ist nicht, die eine endgültige Wahrheit zu verkünden, sondern dass wir gemeinsam da mal ein bisschen eintauchen und uns anschauen, wie kompliziert die Lage eigentlich tatsächlich ist und dass wir ganz selten mit diesem Schwarz-Weiß-Denken und dem typischen Internet-Ding von ich habe jetzt mal eine Studie gelesen und jetzt weiß ich, wie das läuft, getan ist, denn sonst hätten wir viel mehr fundiertes Wissen in dem Bereich, als es ist. Die Forschung ist in dem Bereich überhaupt noch gar nicht abgeschlossen und so funktioniert Wissenschaft ja auch nicht. Wissenschaft funktioniert ja nicht so, dass es eine Studie gibt und dann ist das die eine Wahrheit, die für alles gilt, sondern ganz grundsätzlich wartet man immer auf den Gegenbeweis. Und ganz grundsätzlich sollte gut gemachte Wissenschaft ja immer so funktionieren, dass viele, viele kluge Menschen ihr Gehirn zusammenschmeißen und aus verschiedenen Perspektiven auf die gleiche Sache drauf gucken und sich am Ende des Tages ein komplexes Bild darstellen und wir am Ende des Tages auch dieses Beleuchten von verschiedenen Seiten haben. Und wir die Diskussion haben und dass verschiedene Dinge parallel zueinander wahr sein können und dass wir bei einigen Dingen eben sehen, nee, war eine gute Idee, hat aber trotzdem nicht gestimmt. Jetzt haben wir den Gegenbeweis dafür. Also ich möchte, dass es erst gerne so ein bisschen im Hinterkopf behaltet, denn gerade wenn wir über ECVM reden, dann sind da ganz sicher, und das wissen wir jetzt schon, zwei Dinge wahr sein. Nämlich das eine ist, es gibt eine anatomische Veränderung, die kann total real sein und trotzdem bedeutet das nicht, dass automatisch jede dieser Veränderungen klinisch relevant ist und Probleme verursacht. Bei einem Pferd kann es schlimm sein, bei einem anderen Pferd nicht. Wichtig ist, wir dürfen das nicht als Ausrede benutzen für die Probleme, die wir haben, dass wenn wir einen schlechten Sitz haben oder sonst was haben, es kann sein, dass das Pferd zufällig auch ECVM hat, aber größere Probleme mit einem Sitz als mit der ECVM. Genau, ist also kein ganz klares Vorher-Nachher-Bild und nicht jedes Röntgenbild gibt uns alle Antworten. Und genau deshalb wollen wir da heute mal eintauchen und wollen uns das ein bisschen differenziert anschauen. Lass uns doch einfach mal loslegen. Für die, die es noch nicht wissen, lass uns mal einmal aufarbeiten, was ist denn ECVM eigentlich? Was ist das denn eigentlich, über das hier irgendwie alle sprechen? Der Begriff ECVM, der steht erstmal für Equine Complex Vertebral Malformation, also übersetzt eine komplexe Veränderung am Wirbelkörper. Beschrieben wurde diese Veränderung erstmals und maßgeblich durch Sharon May Davis und die Arbeitsgruppen, mit denen sie zusammenarbeitet. Die hat das erste Mal dazu publiziert und dann wurde es auch direkt ziemlich wild. Im Zentrum dieser klassischen ECVM-Diskussion stehen zunächst Veränderungen im Bereich also der unteren Halswirbelsäule, vor allem C6 und C6. Ganz besonders häufig geht es um die sogenannte ventrale Lamina von C6. Das ist eine kleine knöcherne Struktur, an der unter anderem Anteile des Musculus longus colli ansetzen. Und der wiederum ist wichtig, um die Halsbasis zu stabilisieren. Das ist also kein Deko-Element, sondern wenn der nicht funktioniert, dann kann das schon mal ganz schön wild sein. Das ist auch ein Teil der Diskussion, die gerade läuft. Ne? Also sucht dieser Muskel sich dann einfach einen anderen Ansatzpunkt zum Beispiel oder nicht. Aber was wir uns merken dürfen, ist, Longus colli gehört zu den Strukturen, die für eben Stabilisierung und Haltung und damit auch für die Koordination und die Organisation der Halsbasis eine ganz wichtige Rolle spielen. Sind die knöchernen Strukturen hier verändert, fehlen oder sind asymmetrisch ausgebildet, dann ist eben die Frage nach den funktionellen Konsequenzen erstmal absolut legitim. Das ist also der erste wichtige Punkt heute und der erste Goldnugget, den wir mitnehmen können. Sharon May Davis hat diese Veränderung nicht einfach als irgendwie kaputt beschrieben. In ihrer Arbeit geht es erstmal um ein größeres anatomisches und funktionelles Muster. Sie beschreibt fehlende oder veränderte ventrale Anteile von C6 und mögliche Transposition, also Veränderungen dann auch auf. Damit die Veränderung von einer ganzen Region, die für Muskelansätze und damit auch für die Mechanik und für die Organisation eben hochrelevant ist, hat damit auch einen direkten Einfluss auf die Vorhand. Und das ist was, was wir in der funktionalen Ganganalyse immer wieder sehen, dass wenn wir Pferde haben, die betroffen sind von Veränderungen in C6, C7, die da irgendwie Schmerzen haben, dass wir also sehen, dass der Auffußpunkt der Vorderbeine zum Beispiel sich verändert hat. Lass uns mal kurz innehalten, denn das ist gar nicht meine Aufgabe. Wir wollen hier gar keine Diagnostik machen. Dafür brauchen wir ein Röntgenbild. Einmal kurz durchatmen, denn das war schon ziemlich viel Information. Knochen sind also nicht einfach nur harte weiße Teile, die hübsch auf Röntgenbildern aussehen, sondern Ansatzpunkte für Muskeln, für Faszien, für Bänder, für Kapselstrukturen, mechanische Verbindungen. Ist erstmal undiskutiert. Wenn sich die Form eines Knochen verändert, verändert sich nicht automatisch jede Funktion sofort dramatisch und nicht jedes Pferd ist klinisch auffällig. Aber zumindest müssen wir eben die Frage stellen, was passiert mit den Strukturen, die dort ansetzen? Was passiert mit der Kraftübertragung? Was passiert mit so Sachen wie Zugrichtungen auch? Könnte das einen Einfluss auf Stabilität zum Beispiel haben oder mit der Art und Weise, wie Spannung aufgebaut werden kann? Können das vielleicht auch einen Einfluss haben auf den passiven Trageapparat? Die Sache mit der Propriozeption, was ist denn da eigentlich alles los. Die Bewegung besteht ja nicht aus Knochen alleine. Ich hoffe, dass wir das ausreichend geklärt haben, wenn wir jetzt auch über das Konzept von Spinal Engine und Densegralität gesprochen haben, dass die physikalischen Wirkungen ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil davon sind. Wir können also nicht, was so gerne gemacht wird, ich weigere mich, Faszien ohne Knochen zu denken, aber wir können umgekehrt eben auch nicht Knochen und Gelenke ohne Faszien denken. Das ganze Ding ist eben hochkomplex und das ist auch gut so, denn das gibt uns umgekehrt ziemlich viel Hoffnung, nämlich ziemlich viel Resilienz des Körpers. Pferde sind unglaublich resilient, genauso wie wir Menschen auch. Wir gehen noch mal ein kleines Stückchen weiter, denn neben ECVM, vielleicht habt ihr das alles schon mal gehört, müssen wir vielleicht noch das eine oder andere an Terminologie angucken, damit das Bild rund wird. Wir haben nämlich auch ECC, MV und den cervicochoralen Übergang. Lass uns mal einmal in die Terminologie reingehen, denn die allermeisten sprechen von ECVM, egal was gemeint ist, irgendwas ist mal komisch und dann muss es direkt ECVM sein. Wir haben gerade geklärt, was ECVM ist. Das ist erstmal nur in Anführungsstrichen die Malformation C6, C7. Aber je mehr die Forschung lernt, desto deutlicher wird. Bei manchen Pferden geht es nicht nur um diese beiden Halswirbel. Es kann auch E1, also der erste thorakale, der erste Brustwirbel, mit betroffen sein und oder die erste Rippe, die zweite Rippe oder und damit der Thoraxeingang. Sind die Rippen mit betroffen? Sprechen die neueren Arbeiten nicht mehr von ECVM, sondern von ECCMV. Müssen wir uns das jetzt merken? Vielleicht. Ich glaube, das Wichtige ist, dass ECVM nicht automatisch bedeutet, dass die Rippen betroffen sind, aber es sein könnte, dass Rippen betroffen sind. Das wird vor allem später wichtig, wenn wir über Röntgentechniken sprechen. Genau, wir haben euch in den Shownotes dazu noch tolle Arbeiten verlinkt. Genau, ECCMV bedeutet dann Conventional Malformations of the Cervicothoracic Junction. Ziemlich kompliziertes Wort, nicht wahr? Das heißt also, es geht um eine angeborene, das ist wichtig, es ist angeboren, nicht erworben, nicht im Laufe des Pferdelebens erworben, das ist nicht durch Trauma oder so passiert, sondern so ist das Pferd auf die Welt gekommen. Warum das so auf die Welt kommt, ist eine andere Frage, auch da gucken wir später nochmal rein. Es geht also um eine angeborene Malformation des cervicothorakalen Übergangs. Ganz kurzer Einwurf, was ist der cervicothorakale Übergang? Das ist der Übergang vom Hals zum Brustkorb. Klingt also viel sperriger, als es tatsächlich ist. Genau, manchmal hört sich das ein bisschen an, hat manchmal die Eleganz eines Steuerformulars, aber fachlich ist es sauber, wenn wir das so beschreiben. Es geht also nicht immer nur um C6 und C7, es geht um diese ganze Übergangsregion zwischen Hals, Brustkorb und Vorderhand, die ja funktional total wichtig ist. Das wissen wir ja alle. Oder ich hoffe, dass wir das alle wissen, viele von uns wissen das schon, dass der cervicothorakale Übergang, CTÜ, sagt man ja auch in Therapeutensprache zum Beispiel, der ist keine Nebensache. Das ist eine ganz wichtige Schaltstelle zwischen Hals, Schultergürtel, Brustkorb. Da hängen ja nun dann auch, am Brustkorb hängen ja dann nun auch die Rippen an, da ist der Thoraxeingang dran, da sind ist der Plexus brachial, ist also ein großes Nervengeflecht drunter und da laufen ganz viele mechanische, aber eben auch neuromuskuläre und stabilisierende Anforderungen zusammen. Wenn in dieser wichtigen Region Strukturen verändert sind, dann ist die Frage eben nicht mehr, ist das jetzt schlimm, sondern die bessere Frage lautet dann immer, wie wirkt sich das auf die Gesamtfunktion dieses Pferdes aus? Und das wollen wir heute so ein kleines bisschen beleuchten. Allein am Schreibtisch können wir die Frage nicht beantworten. Die müssen wir am Pferd beantworten. Aber ich finde es immer wichtig, dass wir da einmal kurz reingeguckt haben und das auch so ein kleines bisschen. Jetzt gucken wir mal einmal in das Thema Genetik rein und genetischen Hintergrund. Und das Thema ist im Moment total heiß diskutiert. Ich glaube, bei ECVM kann man Das ist alles heiß diskutiert. Da gibt's noch keine, da gibt's nichts, was irgendwie safe ist. Und das macht es ja irgendwie auch so spannend. Einige Arbeiten, die wir euch auch verlinkt haben, da ging es um die Diskussion nach historischen Blutlinien. Fand ich mega spannend, mir das mal so ein bisschen anzugucken. Da geht es um eine Arbeit von unter anderem Katharina Ross, die unter anderem Katharina Ross begleitet hat. Der Name wird uns auch im Rahmen der ECVM-Forschung öfters nochmal begegnen. Ist also was wir uns merken dürfen. Und die hat sich mit Kollegen mal die historischen Pferdefamilien angeschaut. Veränderungen am cervico-thorakalen Übergang wurden bei ziemlich bekannten Vollblütern wie Dark Ronald, XX heißt der Löwe XX und Birkenhahn XX beschrieben. Das hat die Diskussion um eine mögliche genetische Komponente natürlich erstmal richtig angeheizt. Ist auch total spannend, dass auch das wieder in den Kontext zu setzen. Wenn wir uns die Kollegen nämlich angucken, dann könnte man jetzt sagen, okay, die haben, glaube ich, vor ungefähr 110 Jahren gelebt. Es gibt nicht so viele Warmblüter, wo wir kein Blut von den drei Kollegen finden. Bedeutet das jetzt automatisch, dass alle Warmblüter krank sind? Und warum finden wir jetzt nicht bei allen diesen Warmblütern diese genetische Veränderung? Ja, das ist genau eine der Fragen, denen die Forschung im Moment nachgeht. Ist das viel Problem vielleicht viel komplizierter als reine Genetik? Wissen wir noch nicht. Werden wir vielleicht in ein oder zwei Jahren wissen. Was ich jetzt aber ganz spannend finde, ist, wenn wir uns angucken, wer diese drei Vollblüter waren und was die in ihrem Leben gemacht haben, bevor die in die Zucht gegangen sind, dann sind das Pferde gewesen, die auf der Rennbahn gelaufen sind. Und wenn wir über Funktionalität sprechen, dann müssen wir uns ja auch überlegen, was war der Anwendungszweck dieser Pferde? Die sind Rennen gelaufen. Das heißt, was haben die da nicht gemacht? Bigo. Die sind also geradeaus, ziemlich geradeaus, vielleicht noch auf dieser Kreisbahn gelaufen, aber wir wissen alle, wie das klassische Rennen aussieht. Das ist jetzt, wir suchen nicht diese typische runde Oberlinie, sondern die Pferde gehen mit einer ziemlich starken Hebelbewegung im Hals. Die braucht das Pferd ja auch im Galopp. Ne? Also wir brauchen hier diese Extension, Flexion auf der Rennbahn, um den Galopp eben ja laufen zu lassen, aber eben auch schneller zu machen. Daraufhin werden Pferde ja auch selektiert. Was ist der zweite Punkt, der auf der Rennbahn wichtig ist? Die Pferde sind extrem fit. Also keins unserer Freizeitpferde, aber auch kein normales Dressur- oder Springpferd hat diesen extremen Grad an Fitness, den Rennpferde ja haben und brauchen und auch, das mag man jetzt finden, wie man will, ich will das nicht beschönigen, aber eben auch von ganz jungen Jahren an auftrainiert werden. Was bedeutet viel Fitness? Viel Fitness bedeutet viel Stabilität in der thorakalen Schlinge und damit auch viel muskuläre und fasziale Stabilität im Bereich des Hals-Thorax. Jetzt habe ich es schön, auch schön, wenn man Deutsch und Latein mischt, ne? Im Übergang zwischen Halswirbelsäule und Brustwirbelsäule oder eben cervico-thorakolumbalen Übergangs. Genau. Das heißt also, genetische Beteiligung ist plausibel. Hatten die Pferde jetzt damals auch schon Probleme? Wissen wir nicht. Es wird nicht beschrieben. Aber jetzt dürfen wir auch hier wieder in den Kontext setzen. Ich erzähle das immer wieder, damit uns das bewusst wird. Erst seit 2012 sind Emotionen nicht menschlichen Lebewesen offiziell zugestanden worden. Das heißt, auch erst dann hat die Forschung in dem Bereich angefangen. Und gucken wir uns die alten Meister an, dann sehen wir, dass bei den alten Meistern auch alle Pferde immer wieder, wenn ich hinter mich gucke, alle Pferde die Ohren rückwärts gewandt haben, was wir heute wissen, ein deutliches Zeichen von Diskomfort ist. Genau. Ich finde, damit ist eigentlich das Argument von, die Pferde hatten das vor 110 oder 120 Jahren schon, das kann nicht so schlimm sein, so ein bisschen ausgehebelt. Denn einerseits wissen wir haben anderes Bindegewebe heute, als wir das vor 110 Jahren oder 120 Jahren hatten. Andererseits sehen wir ganz klar, diese Pferde hatten einen ganz spezifischen Anwendungszweck. Vielleicht hat der Anwendungszweck dafür geführt, dass die Resilienz gegenüber der Dysfunktion höher war. Können wir ja für, wenn wir jetzt einen ECVMler im Garten stehen haben, würde das uns das als Trainer ja eine Information dazu geben, wie wir solchen Pferden helfen können. Aber eben einfach zu sagen, ah, das war schon immer da, das kann nicht so schlimm sein, das finde ich jetzt ein ganz, ganz kleines bisschen zu einfach. Das heißt also, eine genetische Beteiligung ist plausibel. Anatomie fällt ja nicht vom Himmel. Körper werden ja nicht irgendwie aus dem IKEA-Regal, sondern da muss es ja da gibt es ja einen Genotyp, da gibt es ja eine Genealogie. Das ist der nächste große Brocken, den wir verdauen dürfen. Es gibt also Hinweise auf familiäre Zusammenhänge. Es gibt historische Befunde, ja. Und es gibt auch gute Gründe, um diese Vererblichkeit weiter zu untersuchen. Es gibt aber bisher zum Beispiel keinen Gentest, den man machen könnte. Kein identifiziertes Einzelgen und keinen schließend geklärten Erbgang. Schade. Wäre so schön, ne? Also wäre so schön, wenn wir wie zum Beispiel bei PSSM1 einfach da so ein Haar rausziehen könnten und dann sagen könnten, wo ist das? Aber ich glaube, darauf müssen wir noch ein kleines bisschen warten und hoffen, dass die Forschenden hier neugierig sind und weiterarbeiten. Und genau das passiert ja auch im Moment. Und da bin ich sehr, sehr froh. Also es gibt Hinweise auf genetische Zusammenhänge und ich weiß, dass einige Züchter anfangen zu reagieren und Hengste mit ECVM, also ihre Hengste auf ECVM testen und die aus der Zucht nehmen, also präventiv aus der Zucht nehmen. Und ich denke, das ist eine gute Idee. Auch wenn wir das noch nicht abschließend wissen, schadet ja keinem. Ja? Also es schadet ja keinem, wenn man ein bisschen extra vorsichtig ist und extra umsichtig ist in der Zucht. Und man sieht ja in den Nachkommen einiger bekannter und berühmter Hengste, die nachweislich ECVM hatten, Donald zum Beispiel ist so einer, dass sehr, sehr viele seiner Nachkommen betroffen sind. Manche mit mehr Problemen, manche mit weniger Problemen. Genau. Und dazu kommen wir jetzt direkt in den nächsten Bereich, nämlich die Frage, wann ist ECVM klinisch oder klinisch relevant? Und das ist, ich habe das vorhin schon mal gesagt, es gibt eigentlich nichts, was einfach ist im Hinblick auf ECVM. Die eigentliche Frage ist nämlich erstmal gar nicht, ist Anatomie veränderbar? Wir wissen, die Natur hat viele Launen und da kann öfters schon mal was passieren, aber nicht alles davon relevant. Die Frage, die wir eigentlich immer stellen dürfen, ist, beeinflusst diese Veränderung die Funktion dieses individuellen Pferdes? Und mega spannend hier, denn manche Pferde mit solchen Befunden zeigen Probleme und Schmerzhaftigkeit, zum Beispiel in der Halsbasis. Die können sich nicht biegen, die haben eine reduzierte Schulterfreiheit. Die zeigen immer Zehenfußung in egal welcher Bewegung, oft schon im Schritt, spätestens aber auch im Trab. Die werden sehr kurztrittig in den Vorderbeinen. Die haben oft Schwierigkeiten in Stellung und Biegung, zumindest auf einer Hand. Einige haben auffällige Belastungsmuster, Instabilitäten. Viele haben Probleme, haben Rückenprobleme. Viele haben Kissing Spines zum Beispiel auch. Ganz diffuse Leistungsprobleme. Einige haben eine sehr starke asymmetrische Bewegungsorganisation auch, ne? Ganz gerne auch genommen, oft die unklare Lahmheit vorne links. Und wenn man dann die Halsbasis mal anguckt, sieht man, oh ja, hier ist ja richtig was los. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille, denn andere Pferde mit ähnlichen Befunden sind erstaunlich unauffällig. Wilde Nummer, oder? Oder sind zum Beispiel zu einem Teil ihres Lebens erstaunlich unauffällig. Und genau deshalb ist ECVM zunächst, ist das eine klinische Diagnose? Eigentlich ist es ein anatomischer Befund. Es ist also keine fertige Erklärung. Ich glaube, nichts im Leben kann einfach so eine fertige Erklärung, sondern man muss dann immer am lebenden Objekt sein, ob dieser Befund klinisch relevant ist. Ja oder nein? Man muss das Pferd angucken. Man muss das Pferd in seiner Bewegung angucken und dann auch in Kombination mit seinem Reiter und mit seiner Belastbarkeit. Sehen wir jetzt aber Pferde, die ECVM haben und schon irgendwie auf dem Golfrasen Probleme haben, ihre Vorderbeine zu koordinieren oder die starke neurologisch auffällig sind, dann können wir uns ziemlich sicher sein, dass es hier irgendeine Korrelation gibt. Aber ist das jetzt die Veränderung des Wirbelkörpers an sich? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das dann der Druck, der durch diese Veränderung gegebenenfalls auf Nervenbahn oder Nervenleitbahn entsteht. Und da kommen wir in einen ganz anderen Bereich. Da kommen wir in den Bereich der Herausforderungen in der Diagnostik und dass man manchmal erst, und da gibt es ja, also wir können ja im Hals, nicht nur im Hals, im Pferd, viel, 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 viel mehr Auffälligkeiten sehen, Varianzen haben als nur ECVM. Ich finde das viel zu einfach zu sagen, alles ist ECVM. Und auch da gibt mir Gott sei Dank die Evidenz recht. Da gucken wir gleich drauf. Aber es gibt ja im Hals noch 5 Millionen mögliche andere Varianten. Und im MRT, teilweise auch im CT, kann man natürlich sehen, ob Nervenbahnen eingeschränkt sind. Aber ganz oft kommen die Pferde ja gar nicht ins CT. Da wird ein laterales Röntgenbild gemacht und dann sagt man, oh, der hat nichts. Hier sehen wir nichts, der hat nichts. Das heißt also, da ist eine gute Diagnostik, dem Pferd zu glauben und eine gute Diagnostik ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Wir brauchen also wieder Kontext und wir brauchen viel Pferdeliebe, dass wir unseren Pferden glauben. Dass das komplizierter ist, haben zwei Studien gezeigt, nämlich die berühmt-berüchtigten Vera-Studien oder Studie und die Studie von Dyson, die so ein bisschen als große Gegenbewegung gewertet wurden. Das sind eigentlich die beiden Stützsäulen, auf die sich die Kritiker der ECVM-Forschung oder der ECVM-Welle, des ECVM-Trends hauptsächlich stützen. Die Frage, die die beiden Forschenden gestellt haben, jede in ihrer eigenen Studie, war die Frage, wenn ECVM so relevant ist, warum sehen wir dann nicht bei jedem Pferd massive Symptome? Lass uns mal beide Arbeiten einmal kurz in der Review angucken. Die Studie von Vera und Kollegen war eine der ganz großen Arbeiten dazu, haben eine ziemlich große Studiengruppe auch angeguckt. Auch Dyson hatte eine ziemlich große Studie. Die hat Warmblüter untersucht in einer retrospektiven Fallkontrollstudie und fand, dass morphologische Varianten im Bereich von C6 und C7 relativ häufig vorkommen. Nämlich 30%, 28,6 um genau zu sein. Entscheidend war jetzt, diese Veränderungen waren in der Population nicht häufiger bei Pferden mit klinischen Zeichen als bei Kontrollpferden. Da seht ihr also wieder wo diese Diskussion herkommt. Auf der einen Seite sehen wir, Pferde haben große Probleme und auf der anderen Seite sehen wir in der Kontrollgruppe, ja, hätte nicht. Teilweise wurden sogar häufiger bei klinisch unauffälligen Kontrollpferden die Malformation im Hals gefunden. Das war schon ein ziemlich interessanter Check. Plötzlich wurde nämlich irgendwie erstmal klar, dass der radiologische Befund alleine nicht immer oder noch nicht das klinische Problem erklären. Natürlich ein guter Punkt. Ne? Und die ECVM-Diskussion war an manchen Stellen also ja schon sehr dabei, fast so ein bisschen religiös zu werden und zu sagen, dass jeder Bewegungsfehler, jedes Verhaltensproblem und jede Rittigkeitsschwierigkeit nur was mit ECVM zu tun hat. Und das ist natürlich nicht so und das auch nicht evidenzbasiert. Zu Dyson und Kollegen haben sich später ebenfalls das nochmal angeguckt. Die Studie wurde früh angefangen, ist dann aber aus verschiedenen Gründen spät veröffentlicht worden. Ich glaube, die ist erst letztes Jahr veröffentlicht worden. Und auch die haben sich angeguckt, ob angeborene Varianten der ventralen Laminae von C6 und C7 mit klinischen Zeichen oder anderen radiologischen Auffälligkeiten in der cervicothorakalen Region bei Warmblütern assoziiert sind. Ganz speziell haben die auch geguckt, was macht denn das zum Thema Lahmheiten? Sehen wir also tatsächlich bei allen Pferden mit C6, C7 Veränderungen, dass die zum Beispiel immer vorne links oder hinten rechts lahm sind oder so. Also diese Zusammenhänge wurden untersucht und angeguckt. Und auch hier war die zentrale Aussage, es fand sich kein einfacher direkter Zusammenhang zwischen den Varianten in der HBS und klinischen Zeichen wie Lahmheiten, Ataxie oder Schmerzen im Hals. Was zeigen uns solche Arbeiten jetzt? Dass das Leben schwierig ist. Das zeigen sie vor allem genau. Also die Arbeiten zeigen also, dass es auch andere relevante Befunde gibt im Halsbereich, wie zum Beispiel Facettengelenksarthrosen, Stenosen, degenerative Veränderungen. Also all das, was in der ECVM-Debatte manchmal unter den Tisch fällt. Und was die Studien auch zeigen, ist, Pferde können Läuse und Flöhe haben. Das müssen wir uns immer wieder so ein bisschen, ne, das dürfen wir uns immer wieder, Pferde können Läuse und Flöhe haben, müssen wir uns immer wieder irgendwie auf die Stirn schreiben. Denn auch ein Pferd, das eine Anomalie im Hals hat, kann trotzdem einfach lahm sein. Das kann ja mal passieren, ne? Habe ich ja mal gehört, dass das passieren kann im Leben, dass aus welchen Gründen auch immer wir zum Beispiel eine Hinterhandslahmheit haben. Vielleicht ist Pony in ein Loch getreten, vielleicht hat er einen Tritt. Vielleicht. Und das ist das, was ich an diesen beiden Arbeiten sehr schätze. Ich finde es ein bisschen, ich glaube, dass diejenigen, die selber ECVMler zu Hause haben und ich kenne das Leid ja auch von vielen Pferden, die wir im Unterricht haben, wenn die Pferde neurologisch auffällig sind, wenn die Probleme in der Koordination haben, wenn jedes bisschen Biegung so unangenehm ist für die Pferde, dass sie eigentlich innerhalb der Bahn gar nicht mehr gearbeitet werden können. Wenn wir neurologisch so auffällige Pferde haben, dass wir die aber auch im Wald nicht mehr ausreiten können, weil die Probleme haben, über jede Wurzel zu gehen, dann ist der Leidensdruck bei Pferd und Mensch krass groß. Trotzdem sehen wir eben immer wieder bei diesen Arbeiten, und diese Arbeiten werden dann oft sehr geringschätzig beurteilt oder verurteilt. Aber eigentlich, wenn wir wertfrei versuchen, da hinzugucken, eigentlich sagen die nur, wir müssen genau hingucken. Das Pferd ist ein komplexes Wesen. Wir müssen ziemlich genau hingucken. Ich finde das ganz wichtig, das so differenziert zu sehen, denn wir können jetzt hier nicht von einem Dogma ins nächste gehen. Wir können nicht von dem Dogma, ECVM ist schlimm und schuld an allem, hin zu dem Dogma gehen, ECVM ist überhaupt nicht relevant und richtig reiten reicht. Und ich weiß, dass es Kollegen gibt, sowohl Tierärzte als auch Trainerkollegen von mir, die genau das sagen. Das ist ja so ein bisschen auch eine Spezialität in der Pferdewelt, ne? Zuerst überhöhen wir so ein bisschen die eine These und dann kommt die Gegenthese und zack, ist die nächste Keule da. Ich mag das viel lieber als Werkzeug sehen und eben als Reminder, dass ein Werkzeug immer nur für das leisten kann, wofür es gebaut wurde. Das heißt also, diese eine Studie, die Vera-Studie, war retrospektiv und arbeitete mit Warmblütern aus der Klinikpopulation und verglich Pferde mit klinischen Zeichen mit Kontrollpferden. Das ist wichtig und wertvoll, beantwortet aber vor allem die Frage, sind morphologische Varianten an C6 und C7 bei klinisch auffälligen Pferden häufiger als bei klinisch unauffälligen Pferden? Nö. Ne, wissen wir jetzt. Was die Studie aber nicht vollständig beantwortet, sind andere Fragen. Und das war auch gar nicht ihre Aufgabe. Zum Beispiel, welche funktionellen Bedeutungen haben solche Veränderungen? Welche Rolle spielen T1 und die ersten, also der erste thorakale Wirbel, der erste Brustwirbel und die ersten Rippen? Da gibt es ja noch viel mehr als das. Die haben sich einen ganz kleinen Ausschnitt angeguckt. Und der war schon mal interessant. Der hat nämlich gesagt, das Leben ist viel differenzierter. Und jetzt kann man auf der Basis weitersuchen. Wenn wir uns jetzt die Dyson-Studie angucken, die dürfen wir auch genauso lesen. Und ich sehe gerade ein paar Blogs online und ein paar Facebook-Gruppen, die das Bild zitieren, die auch die Dyson-Studie so lesen, als wäre das überhaupt nicht relevant. Oder als würde Dyson beweisen, dass ECVM überhaupt nicht relevant ist. So lese ich das Papier nicht und ich würde jeden, der halbwegs gut in Englisch ist oder das vielleicht auch einmal bei ChatGPT oder so durchschmeißen, die Studie durchschmeißen und sich auf Deutsch übersetzen lassen, dass das ECVM irrelevant ist. Das sagt diese Studie nicht. Meiner Meinung nach sagt die das nicht. Die Pferde wurden klinisch untersucht und wurden in Gruppen eingeteilt, etwa neurologische Fälle, Halsschmerz, halsassoziierte Vordergliedmaßenlahmheiten und Kontrellpferde ohne halsbezogene Zeichen. Und auch hier zeigte sich kein einfacher direkter Zusammenhang zwischen C6 und C7. Das heißt also, diese Studie beantwortet auch nicht endgültig die Frage, wie funktionelle Belastbarkeit über Jahre hinweg aussieht. Das ist nämlich einer der großen Kritikpunkte an dieser Studie, dass die Studiengruppe sehr, sehr jung war. Die haben sich Pferde bis zum 8. Lebensjahr angeguckt. In der Praxis sehen wir aber, dass eigentlich häufig die Pferde erst nach dem 8. Lebensjahr funktional auffällig sind. Ist ein interessanter Punkt. Und auch das, denke ich, dürfen wir gerne in den Gesamtkontext einsortieren. Und nicht einfach sagen, es gibt diese eine Instagrammable, also diese eine sehr einfache Wahrheit. Und das ist das, was ich aus dieser Diskussion gelernt habe. Ich glaube, das Bild ist viel komplexer als ein ganz einfaches Schwarz-Weiß-Denken. Und das ist für mich total praktisch relevant, wenn ich in Pferdetraining denke, an Rehabilitation, in funktionelle Ganganalyse. Für mich bedeutet die aktuelle Evidenzlage vor allem, dass die Funktionalität entscheidend ist und dass wir nicht immer 1000 Röntgenbilder brauchen, um eine Erklärung zu finden, aber umgekehrt manchmal das Röntgenbild uns helfen kann, das funktionelle Gangmuster, was wir sehen, einzuordnen. Ich muss mir also anschauen, wie benutzt dieses Pferd seinen Körper? Wie organisiert es Last oder Belastung? Wie geht es mit Übergängen aus? Ist es funktional im Übergang vom Schritt zum Trab? Ne? Also wir sehen ja bei vielen Pferden, die Halsprobleme haben. Und nochmal, es gibt mehr Halsprobleme als ECVM. Sehen wir ja dieses Reinhüpfen zum Beispiel in den Trab, das Idiopathic Hopping, das wir als typisches Gangmuster kennen oder erkennen, wenn es um die Entlastung der Vorderbeine oder der thorakalen Schlinge gehen, wenn wir den Gang wechseln. Wie organisiert das die Halsbasis? Wie gut wirkt das, funktioniert das Halspendel? Wie ist das mit dem Energierecycling? Was ist mit Stellung und Biegung? Das heißt also, ECVM kann eine Erklärung sein dafür. Es darf aber keine Entschuldigung werden für Dysfunktionalität. Das ist mir total wichtig. Auf der anderen Seite muss uns klar sein, dass wenn wir Pferde haben oder um fair zu bleiben, wenn wir Pferde haben mit ECVM, vielleicht auch noch obendrauf mit einer neurologischen Einschränkung, wenn wir das als Entschuldigung nehmen, dann nehme ich dem Pferd und auch dem Pferdemenschen möglicherweise die Entwicklungsmöglichkeit und möglicherweise werden Pferde, die zwar einen anatomischen Befund haben, aber klinisch total unauffällig sind, einfach eingeschläfert, ohne dem Pferd überhaupt eine Chance zu geben. Das finde ich nicht fair. Das würde ich mir anders sehen. Aber es bedeutet natürlich auch, ich muss vielleicht realistischer planen und hinschauen. Und wir haben vielleicht einen anderen realistischen Handlungsspielraum. Wir müssen auf die Funktion gucken, statt dass die ideale Piaff zu trainieren. Ne? Also ich sehe schon immer wieder, dass ein Pferd mit einer Dysfunktion im Bereich der Halswirbelsäule einfach ein anderes Training braucht als ein Pferd, das eine gesunde Halswirbelsäule hat. Und nochmal, da gibt es viel mehr als ECVM. Aber diese Pferde sind eben ganz häufig eingeschränkt in den Biegungen oder hochschmerzhaft in den Biegungen. Da geht es darum, erstmal zu stabilisieren, zu stabilisieren, zu stabilisieren. Und dann kann man gucken, wie weit man in andere Bereiche eben auch vorpreschen kann. Natürlich gibt es dann Grenzen bei Pferden mit strukturellen Veränderungen. Wenn die schon Schmerzen haben, ist das Kind, dann haben wir eine andere Ausgangsbasis, haben wir neurologische Probleme oder zusätzlich andere Erkrankungen, sind die Möglichkeiten deutlich eingeschränkt und dann geht es ganz oft nicht mehr um eine volle Rehabilitation, sondern dann geht es um Management dieser Erkrankung. Das stimmt aber nicht nur für ECVM, sondern eben auch für viele andere Erkrankungen. Dass das nicht mehr weggeht, sondern dass es eben darum geht, das Ding zu managen. Ist das Pferd ansonsten gesund? Haben wir viel mehr Resilienz und viel mehr Spielraum, als wenn wir ein Pferd haben, das ECVM hat, aber auch Arthrose, aber auch eine schlechte Gewebequalität, viel hypermobil ist und sehr schlechtes Bindegewebe hat, das vielleicht noch eine schlechte Haltung hat, das vielleicht noch nicht ordentlich gefüttert ist. Ne? Also gerade wenn wir dann über das Thema Muskelaufbau, Bindegewebe und so sprechen, dann haben wir natürlich in der Fütterung eine riesengroße Chance, dem Pferd eine gute Ausgangsbasis zu geben. Und das ist dann der Bereich, wo die verschiedenen Systeme wieder ineinander greifen. Das heißt also, Instagram ist da manchmal oder diese einfache Social-Media-Realität, die ist da manchmal ein kleines bisschen zu einfach. Ich würde mir wünschen, wir gucken mehr auf das Thema Funktionalität. Ich habe heute Morgen ein spannendes Sommergespräch geführt mit einer Züchterin. Das werdet ihr demnächst zu hören bekommen. Wie gesagt, wir dürfen ja, auch wenn wir solche Sachen managen können, dürfen wir ja nicht in der Zucht davon ausgehen, dass wir erstmal alles züchten, egal was das Pferd hinterher hat. Wir managen das schon, investieren dann da Tausende oder Zehntausende Euro rein in Diagnostik und Management. Wir würden uns natürlich wünschen, dass wir erstmal Pferde haben, die so resilient oder so gesund wie irgendwie möglich sind. Deswegen nochmal ein kleines Fast Forward. Es gibt im Moment einige aktuelle Studien oder Forschungsprojekte, die offen, das ich total spannend finde. Und auch das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Denn Im Rahmen der aktuellen Forschung gibt es eine große deutsche oder internationale Forschungsinitiative zu verschiedenen cervicothorakalen anatomischen Variationen bei Warmblütern. Häufigkeit, aber eben auch die mögliche Vererbbarkeit und andere relevante Ideen, zum Beispiel auch die Idee der Fütterung oder zum Beispiel der Mangelernährung von Stuten in Trächtigkeit, wie wir das ja bei Menschen auch kennen. Ne? Bei Menschen wissen wir auch, dass zum Beispiel Mangel von Vitamin K in der Schwangerschaft oder Mangel von Folsäure in der Schwangerschaft durchaus Einfluss auf die Gesundheit des Fötus oder später des Babys hat. Sowas könnte man sich bei Pferden natürlich auch vorstellen und das ist in dem Zusammenhang bisher noch gar nicht untersucht worden. Der Herr Lindner hat das, der Dr. Lindner hat das initiiert und hat verschiedene tierärztliche Kliniken und die verschiedene Hochschulen mit ins Boot geholt, hat zu Dyson unter anderem mit ins Boot geholt. Das ist ein riesen Projekt, was da gerade läuft und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich glaube, die Forschung soll irgendwann nächstes Jahr abgeschlossen werden. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da rauskommt. Also ich persönlich würde mich ja freuen, wenn es nicht nur eine genetische Vererbbarkeit gibt, sondern wir zum Beispiel auch was mit einer guten Fütterung der Mutterstuten tun könnten. Denn die Pferde, die betroffen sind und die dann wirklich auch auffällig sind in der Praxis, denen geht es oft schon wirklich schlecht. Da haben die Besitzer schon ziemlich viel Last mit. Ja, genau. Da würden wir uns natürlich wünschen, wenn wir da irgendwie gegensteuern könnten. Da wird dann auch reingeguckt, was sind denn die relevanten Veränderungen oder welche Rolle spielen die Rippen? Welche Rolle spielt T1 und warum sehen wir eine Anhäufung davon? Und warum sehen wir so hohe Prozentzahlen in der Population? Ich glaube, das bleibt spannend und ich glaube, wir müssen jetzt hier so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht irgendwie im Team 1 oder im Team 2 sind, sondern dass man einfach Daten und Fakten sammelt und dann differenziert hinschaut und an der einen oder anderen Stelle eben immer wieder bereit ist für eine Überraschung. Kleinen Baustein wollen wir noch hinzufügen und das ist die Arbeit von Katharina Roos und Kolleg. Die haben nämlich ein radiologisches Protokoll für ECVM publiziert. Das ist eine ziemlich wichtige Arbeit. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal nicht so sexy, klingt erstmal so ein bisschen so wie Versicherungsformular für einen Heulagerplatz, will sich auch keiner mit auseinandersetzen, ist aber enorm wichtig. Denn bevor wir überhaupt sinnvoll über klinische Relevanz sprechen können, muss man lernen, dass diese Veränderung auch verlässlich zu sehen sein muss. Ja, um auch die Studien vergleichbar zu machen. Dafür haben Roos und Kollegen eine sehr schöne Zusammenschrift radiologischer Methoden für die Darstellung von C6 bis C1 beziehungsweise T2 sowie der ersten und zweiten sternalen Rippe beschrieben und ein Klassifikationssystem entwickelt. Das ist total wichtig, denn viele ältere Arbeiten verwenden unterschiedliche Begriffe, was dann die Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen Paper, vor allem wenn man nicht selber Wissenschaftler ist, sondern wenn wir so Praktiker untereinander miteinander reden, dann wird es oft sehr schwierig in der Terminologie, wenn man vielleicht das Gleiche meint, aber andere Worte verwendet. Wichtig ist das auch, damit nicht alle über ECVM reden, aber jeder ein bisschen was anderes meint. Und was die Arbeit eben auch zeigt, ist, dass die Veränderungen an Rippen und am Thoraxeingang stärker in den Blick gehören, als man eigentlich gedacht hat. Man hatte halt nur Probleme, da zu röntgen oder hat das mit den Standard-Röntgenaufnahmen nicht darstellen können. Und das ist, glaube ich, was immer wichtig ist für alle, die den Hals untersuchen, wenn wir uns sicher sind, vor allem auch in der funktionalen Testung, sicher sind, dass das Pferd irgendwie, guck mal, da fällt mir gerade ein, dass ich noch einer Halskundin eine Adresse schicken muss. Wenn wir eben in der funktionalen Testung sehen, wir können uns ziemlich sicher sein, dass hier irgendwas los ist, dann wird in der Regel der Hals erstmal von der Seite geröntgt. Das sind drei Aufnahmen, laterale Perspektive. Und wird mal eben so schnell zwischendurch gemacht, kann auch schnell zwischendurch gemacht sein. Aber ganz häufig sehen wir auf den Aufnahmen nichts oder der Tier sieht auf den Aufnahmen nichts und trotzdem ist das Pferd auffällig. Und dann macht es eben Sinn, in der Diagnostik weiterzugehen und von unten, aber eben auch schräg seitlich, Richtung Thorax zu röntgen und gegebenenfalls auch von oben zu röntgen. Es ist nämlich gar nicht so selten, dass die Pferde aus der ersten Perspektive total unauffällig sind. Aber wenn wir eben Rippen, T1, den Thoraxeingang mitbeteiligt sind, dass das eben einfach nicht darstellbar ist im Standard-Röntgen-Protokoll. Und das hat dann natürlich einen ganz anderen Einfluss noch auf die funktionelle Betrachtung. Ich habe es euch versprochen, es wird heute nicht ganz einfach, so kompliziert ist es erstmal. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Pferde haben, die nur in die erste Rippe nur halb ausgeprägt ist oder vielleicht die ersten zwei Rippen oder vielleicht auch eine zusätzliche Rippe da ist. Man sieht ja auch viele Pferde, nicht unbedingt im Zusammenhang mit ECVM, aber auch im Zusammenhang mit Veränderungen in der HBS, dass zum Beispiel eine zusätzliche letzte Rippe da ist und die nur halb ausgeprägt ist, aber die nicht mit dem Rippenbogen verbunden ist, dass das natürlich mega schmerzhaft ist für die Pferde, wenn die sich biegen sollen, denn diese Enden, die dann nicht am Sternum hängen, müssen ja irgendwo hin. Also die gehen dann ja in die Weichteile. Also das ist natürlich total klar, dass das dann für die Pferde schmerzhaft ist. Also, wie können wir es zusammenfassen? Die Lage ist komplex. Die Lage ist komplex. Und während wir einigen oder vielen Pferden gut helfen können mit einem Stabilisationstraining, ist es bei anderen Pferden sehr, 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 sehr schwierig, da überhaupt nochmal in eine Funktionalität reinzukommen. Und ich glaube, das, was wir eigentlich lernen bei diesem Thema, ist, wie schwierig es ist, aus dem Schwarz-Weiß-Denken rauszukommen und mit der Unsicherheit einfach auch zu leben. Wir Menschen, wir lieben einfache Geschichten. Das Pferd hat ECVM und deswegen ist das so, wie es ist. Vielleicht ein bisschen verrückt, vielleicht ein bisschen dies, vielleicht ein bisschen das, vielleicht ein bisschen instabil, fertig, Problem gelöst. Oder eben auch die Studie sagt, ECVM macht nichts, also ist alles egal, auch fertig, auch bequem. Aber so einfach ist es leider nicht. Und Biologie funktioniert in total selten linear. Und wir müssen im Hinterkopf haben, wir haben Probleme in der Darstellbarkeit, wir haben Probleme mit einem einfachen Röntgengerät, kann man nicht beurteilen, wie und in welcher Art und Weise Nerven und Nervenleitbahnen zum Beispiel beeinträchtigt werden. Wir können damit nicht sehen, wie zum Beispiel Longus Colli ansetzt oder eben auch nicht ansetzt. Und all das ist ja aber auch Teil der Geschichte. Und wie ist das Bindegewebe, ne? Auch nicht darstellbar auf dem Röntgenbild. Das heißt also, das eine Pferd kompensiert lebenslang ganz gut, das andere entwickelt ziemlich früh Probleme, das dritte kommt lange zurecht, bis irgendwie Training, Haltung, Schmerz, Alter oder Überlastung das System kippen lassen. Ich glaube einfach, das ist viel komplexer als zu fragen, hat das Pferd jetzt ECVM? Ja oder nein, sondern ich würde immer fragen, wo ist die Resilienz? Wie organisiert es sich bei Belastung? Wo kann es kompensieren? Wie viel Reserve hat das System? Aber eben einfach zulassen, also den Gedanken zulassen, dass sich das vielleicht im Laufe eines Pferdelebens verändern kann. Wir können eine Jungpferdezeit haben, die total problemlos ist und dann kommen wir vielleicht in eine Periode, wo das Pferd hochgradig auffällig ist, weil noch irgendwas anderes im Leben passiert ist, weil wir Probleme in der Haltung, in der Fütterung, in ich weiß nicht was haben. Und wir müssen den Gedanken zulassen, dass das Teil des Managements ist und dass, wenn wir Pferde haben, die gerade hochgradig beeinträchtigt sind, dass es selten einfache Lösungen gibt, sondern dass wir komplex dran gehen müssen. Und manchmal ist die Lösung brillant, ja, aber eben nicht, ja, vielleicht. Tja, so ist das. Das Leben ist halt ziemlich, ziemlich komplex. Genau dort setzt unsere Arbeit ja bei Equidemia an. Was wir nicht können, ist ECVM heilen, aber was wir können, ist genau hingucken. Und wenn wir Pferde mit Diagnosen haben, zu sagen, wir tun das in den Kontext und wir gucken jetzt hier rein, welche Bewegungsmuster gibt es, was können wir tun, um das Training so zu optimieren, wie es irgendwie geht. Und trotzdem würde ich jedem raten, wenn ihr euch ein Pferd kauft, kommt doch gerne bitte vor dem Pferdekauf schon zur Ganganalyse, damit wir ein Individuum finden, das so gesund wie möglich ist. Und falls ihr ein Pferd habt, schon gekauft habt, das betroffen ist, glaube ich, dann können wir versuchen, mit evidenzbasiertem Pferdetraining oder ja, mit ganzheitlichem Management das Ding so gut zu managen, wie es eben geht. Aber ja, dann sind wir im Bereich vom Management. Richtig. Das war viel heute. Aber wenn wir Pferdetraining neu denken möchten, dann bedeutet das für mich eben auch, nicht immer noch mehr Methoden zu sammeln, sondern ja die Möglichkeit, einerseits auf der Sorgenschleife wieder rauszukommen und in die Handlungsfähigkeit zu kommen. Wir müssen ja auch so ein bisschen im Hinterkopf haben, wahrscheinlich haben Pferde schon seit Hunderten von Jahren, oder nicht wahrscheinlich, sicherlich haben Pferde schon immer auch mal das eine oder andere Problemchen im Hals. Problem oder Problemchen. Wir dürfen das nicht relativieren. Und da muss ich jetzt aufpassen mit meiner eigenen Sprache, dass ich das nicht relativiere und sage, ach, das wird aber eben weg. Das geht nämlich ganz sicher nicht. Aber dass natürlich auch die Diagnostik einfach so gut geworden ist, dass wir jetzt viel mehr Dinge finden können. Immer noch nicht genug, aber eben viel mehr Dinge. Und natürlich ist die Bereitschaft hinzuschauen ganz, ganz wichtig. Aber ja, trotzdem darf uns klar sein, das Bild ist total komplex. Genau. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt ja vielleicht die eine oder andere Antwort heute bekommen, aber sicherlich auch viele, viele, viele Denkansätze. Und wenn wir davon ausgehen, auch bei den Ankaufsuntersuchungen davon ausgehen, dass ECVM oder andere Halsanomalien. Hals gehört nicht zur Standard-Handkaufsuntersuchung und wenn, dann eben nur aus einer Perspektive, aus der lateralen Perspektive. Wir können uns sicher sein, dass da viele Pferde durchrutschen. Wir können uns sicher sein, dass einige Pferde ein Leben lang beschwerdefrei sein werden, dass andere Pferde eben früh schon Probleme zeigen. Ich hoffe, ihr habt einige Denkanstöße mitgenommen. Ich denke, das ist das Beste, was ich mir wünschen kann, denn die Lösung ist eben nicht so einfach, wie wir das gerne hatten. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Like da, abonnier unseren Kanal, teil's auf Social Media mit deinen Freunden. Das hilft uns ungemein, mehr Zeit in den Podcast zu investieren, weniger Zeit in Instagram. Das ist was mir total wichtig ist. Ich habe nämlich überhaupt gar keine Lust mehr, auf Social Media einen zweiten Job zu haben. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Eure Gedanken, Kommentare gerne entweder direkt zu mir oder auch gerne in den Channel bei YouTube, Spotify, ich weiß nicht was. Ich bin gespannt, was eure Erfahrungswerte sind bisher. Vielleicht habt ihr einen ECVMler zu Hause. Vielleicht sagt ihr, ECVM, irgendwie alles Quatsch. Vielleicht habt ihr einen ECVMler, den ihr ganz gut eingestellt habt, wo das Management gut funktioniert. Vielleicht habt ihr auch genau das Gegenbeispiel. Die Pferdewelt ist bunt. Und ich freue mich auf eure Erfahrungswerte. Also, bis zur nächsten Woche. Tschüss.